Ja, guten Morgen. Ja, es ist schön hier zu sein. Es ist wunderbar. Die Sonne scheint, obwohl gesagt worden ist, dass es regnen würde. Und ich muss euch mal berichten, die letzten 3 Tage, da habe ich einfach etwas Außergewöhnliches, Abenteuerliches und Wunderbares erlebt. Ich war 3 Tage wandern. Ohne Ziel, ohne Smartphone, ohne Kompass, einfach losgelaufen. Und ich konnte Gottes Natur so intensiv erleben, das war wirklich super. Querfeldein, doch ich brauchte irgendeine Orientierung. Weil am Anfang habe ich gemerkt, von zu Hause los, morgens, weiß nicht, 7:30, war ich erst in Bergedorf, dann Walddörfer, dann Bergedorf, dachte ich so, ach Mann, komme ich ja gar nicht vorwärts. Ne? Also ich meine, ich war schon unterwegs. Aber ich habe gedacht, das ist noch nicht, na, das ist es nicht. Ich habe dann entschieden, ich laufe jetzt gen Norden. Und so gemacht. Und anhand des Sonnenstandes konnte ich dann auch herausfinden, wie ich denn gehen sollte. Ne? Das war natürlich dann immer ein bisschen, egal was da gerade war, es musste durch. Wenn dann der Baum stand, dann bin ich auch rumgelaufen. Aber ansonsten einfach nördlich. Und wunderschön, weil da war nicht viel los in der Gegend. Ja, nur Flugzeuge über meinen Kopf am Anfang. Ja, solange die Sonne schien, war alles wunderbar. Nur wenn dann plötzlich mal eine Wolke kam, war natürlich die Orientierung etwas schwieriger. Ne? Weil der Schatten dann ja ganz weg war. Da habe ich dann gedacht, bei Gott ist es ja auch genauso. Wenn wir uns der Liebe sicher sind, uns davon getragen fühlen oder sie uns im Rücken scheint, dann ist es klar erkennbar, wo wir gehen sollen und wohin Gott uns führen möchte. Aber wenn diese Kraft, diese helle Kraft im Leben vernebelt ist, verschwindet, dann wird es schwieriger, deutlich die Umrisse zu erkennen, was unser Weg im Leben eigentlich ist. Dann werden wir irritiert. Und auch wenn wir klar erkennen, da geht's lang, da ist der Schatten, immer auf 11 Uhr, dann bin ich im Norden. Auch das ist ein Trugschluss. Denn obwohl sich die Sonne nicht verändert, Gott verändert sich nicht. Obwohl ich mich nicht verändere, ich gehe immer schön geradeaus. Doch irgendwas, die Umstände können sich ändern. Die Erde dreht sich, das merke ich noch nicht mal. Und dann verändert sich tatsächlich der Schattenlauf. Das ist eigentlich was ganz... Das ist eigentlich total faszinierend, dass überhaupt sich etwas verändern kann, obwohl die Sonne ja am gleichen Punkt bleibt. Ja, und die Umstände können sich ändern. Das ist nicht, finde ich, vielleicht sogar noch das Herausforderndste. Dann zu sagen, ich korrigiere auch nur um Nuancen. Ich habe gesehen, eine leichte Nuance macht so viel aus, auf lange Distanz. Kann man nämlich ganz woanders sein plötzlich. Das konnte ich immer so schön sehen am Horizont. War schön flach alles. Aber das ist schwierig. Wenn veränderte Situationen im Leben eintreten, dann zu sagen, ich justiere mich neu. Und die eingetragenen Pfade auch mal zu verlassen. Mal querfeld einzugehen. Ja, heute starten wir die Predigtreihe. Echtes Leben. Diese Einladungskarten habt ihr hoffentlich gefunden und konntet sie vielleicht sogar verteilen. Diese Idee dazu stammt aus diesem Buch. Wer bin ich, wenn keiner mich sieht? Peter Strauf, von dem haben wir gerade sogar ein Lied gesungen. Von der Sehnsucht, echt zu sein. Ganz inspirierend, ganz schlicht, aber auch tiefgehend. Weil er auch vieles so in Frage stellt und immer wieder, also er sagt nicht, genau so ist es, sondern er sagt, na, da musst du dann vielleicht doch wieder justieren, genau so. Doch wieder aufpassen, dass man nicht die falsche Richtung einschlägt. Das ist ganz interessant, wie er das macht. Ich habe das Buch dann bei Bettinas Eltern gefunden und das war letztes Jahr Weihnachten oder im Dezember. Und dann habe ich es gelesen und auch 3 Brüder geschenkt. Und es lohnt sich da darüber nachzudenken, was bedeutet das für mich, echt zu sein? Was ist das überhaupt? Und ich musste mir auch eingestehen, dass ich davon weit entfernt bin. Echtes Leben. Das ist doch das, was Gott uns schenkt. Echtes Leben. Lesen wir doch mal hier in 1. Mose 1, 26a. Ich lese heute auch die meisten Stellen aus Neues Leben, sind auch markiert. Und da heißt es im 1. Mose 1, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Bekannte Stelle. Aber was heißt das überhaupt? Es ist total faszinierend schon. Gott schuf den Menschen nach seinem Abbild oder Ebenbild. Im Hebräischen heißt dieses Bild Zählem. Das wird auch für Götzenbilder verwendet. Und den Juden war es strikt verboten, auch nur irgendein Abbild von Gott zu machen, zu kreieren, zu schnitzen. Das Gott darstellen sollte, das geht gar nicht. Aber Gott schafft ein Gegenüber, das ihm sogar ähnlich ist. Und das sind wir, Menschen. Ein Abbild. Das heißt, wir sind so eng mit unserem Schöpfer eigentlich verbunden, weil auch unser Wesen mit ihm ähnlich ist, dass wir gar nicht von ihm abkönnen, also loskönnen. In Gottes Augen sind wir wirklich was Besonderes. Er schafft etwas, was nicht fremd ist, was nicht irgendwie künstlich ist oder digital oder irgendwas, sondern es ist so perfekt gestaltet. Er wollte dieses Perfekte schaffen. Weil nur Gott ist perfekt. Und dann sagt er, ich schaffe ein Abbild. Deswegen ist dieses Echtsein auch per Definition in Übereinstimmung mit dem Original zu sein. Das ist echt. Das heutige Thema ist echt geliebt. Und Herbert hat das gerade angekündigt. Danach kommt echt sein nächsten Sonntag, dann echt stark von Ralf Mühe und dann echt zusammen. Ah ja, oh, Entschuldigung, das war schon nicht so weit. Ich könnte es dann ansagen. Und zwar, ja, echt. Ich hoffe, dass wir da von dem Glauben profitieren und wachsen. Echt geliebt, genau. Jetzt geht's. Was? Das ist ja erstmal ein ganz schöner Begriff. Jeder fühlt sich angesprochen, denke ich. Weil das Bedürfnis, geliebt zu werden, das ist wahrscheinlich das Größte und Intensivste, was wir Menschen im Leben erfahren. Und zwar auf seelischer, körperlicher und geistiger Ebene. Doch was hat es mit dieser echten Liebe auf sich? Was ist Liebe überhaupt? Und ich musste dabei an Freunde Cartoons denken, das kam mir wirklich in den Sinn, als ich über Liebe nachdachte, weil ich die als Kind so geliebt habe. Und ich habe jetzt nachgelesen, die wurden das erste Mal 1968 von Kim Casali, die war aus Neuseeland, aus Liebe zu ihrem Freund gezeichnet. Und der hat sie dann heimlich der Los Angeles Times geschickt. Und dann wurden sie veröffentlicht. Das waren folgende Cartoons. Liebe ist per Definition, wenn auch an grauen Tagen alles himmelblau erscheint. Da siehst du die beiden da sitzen. Liebe ist, wenn sie keinen Schlaf findet, weil seine Betthälfte leer ist. Boah. Liebe ist, wenn er gut gelaunt bleibt, wenn sie zickt. Das ist wahre Liebe. Liebe ist, wenn ein Streit nie lange dauert. Das fand ich auch sehr süß. Vor allem so ein bisschen die Versöhnungshand wird schon ausgeschwenkt. Ja, und sie guckt ja auch schon ganz lieb. Liebe ist ein zartes Band, aber niemals eine Fessel. Liebe ist ein regelrechtes K.O. Ja, besonders am Anfang, ne? Liebe ist, wenn jemand zu dir steht, egal wie dick es kommt. Das ist auch süß. Das müssten wir auch schon erfahren, sagt ihr. Ja. Liebe ist himmlisch. Ja, von dieser himmlischen Liebe möchte ich heute etwas mehr berichten. Denn eigentlich diese Idee von Liebe ist ... stammt ja nicht von Kim Casali, sondern aus der Heiligen Schrift. Die Stelle kennt ihr auch alle. 1. Korinther 13, 4-7, da heißt es, Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Auch wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Ja, was meint Paulus hier? Das Verliebtsein? Naja, verliebt in Gott allemal. Denn er ist es ja auch in uns. Und ich finde auch, dass Liebe mit Gefühlen einhergehen sollte. Auch manchmal fühlt es sich nicht so an, aber das ist sehr, sehr, ist schon sehr wichtig. Doch wir können auch schnell annehmen, dass die Liebe zwischen dem Mann und Frau und die Liebe zwischen Gott und dem Menschen nun mal keinen Unterschied macht. Ne? Das wird, glaube ich, in der Welt auch vermutet oder auch gar nicht, keine Ahnung. Wird auch vertauscht. Ich denke, das ist weit gefehlt. Denn wenn das so wäre, dann wäre es ganz schnell möglich, diese göttliche Liebe auszutauschen gegen menschliche Liebe. Dann reicht es ja, wenn ich eine Frau habe und dann ist gut. Wozu dann noch Gott? Das ist leider die Botschaft, die wir Tag ein, Tag aus hören. Alle Medien, Lieder, Filme, aber auch, oder in Cartoons, ne? Aber auch in Gesprächen wird uns das um die Ohren und Augen geschlagen. Doch diese Liebe zwischen den Menschen, die gibt uns nur so eine himmlische Ahnung. Sie ist schon das, was Besonderes. Aber eine Ahnung von dem, was göttliche Liebe bedeutet, die uns bereitsteht. Ich will kurz auf das Wort Liebe nochmal eingehen, auf die griechische Wortbedeutung. Im Griechischen gibt es ja, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, die Agape, Phileo und Eros-Liebe. In der Bibel wird fast eigentlich ausschließlich das Wort Agape verwendet. Manchmal Phileo, diese freundschaftliche Liebe, und das Wort im Neuen Testament kommt Eros nicht vor. Also jedenfalls, es ist im Griechischen nicht aufgeführt in dem Neuen Testament. Die Agape-Liebe, das ist ja das Eigentliche, was in der Bibel steht im Neuen Testament. Das ist diese selbstlose, göttliche Liebe. Sie versteht sich tatsächlich ganz von Gott her. Das ist vielleicht uns ganz fremd. Aber das ist das, was damit gemeint war. Gott liebt, und zwar so, wie wir es wirklich brauchen. Gott weiß vollkommen, was uns hilft. Weil wir haben verworrene Sehnsüchte und wünschen uns manchmal irgendwas, mal das, mal jenes. Aber das, was wir brauchen, dass jemand uns Richtung gibt, aber uns vollkommen annimmt, das kann nur Gott geben. Und das heißt auch im Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist mal ein Statement. Auf einmal gehört in Afrika, dass ein Mensch gehört und der ist nur mit dieser Botschaft jahrelang durch die Gegend gerannt. Weil er war Analphabet. Diese Botschaft hat ihn einfach total überzeugt. Da steht auch schon alles drin. Gott liebt die Welt. Das alleine ist schon erstaunlich. Die Welt ist nicht heilig. Aber die Liebe von Gott hört nicht bei der Kirchentür auf. Die Welt mit all ihren Grausamkeiten, Ungerechtigkeiten und was uns alles in den Sinn kommt. Gott liebt die Welt. Das müssen wir wirklich immer wieder auch mal vor Augen führen. Und er erkennt das wahre Bedürfnis der Welt. Die Menschen brauchen Rettung. Ihre Seele verlangt nach Gott. Doch die Beziehung ist ja auch gestört durch die Sünde. Und was macht Gott? Er sagt sich, das ist die Lösung. Er schickt Jesus, seinen über alles geliebten Sohn, und dann haben wir wieder freien Zugang. Das feiern wir jeden Sonntag und können wir jeden Tag feiern. Diese Liebe ist so vollkommen gut. Und Liebe ist immer bedingungslos. Das ist eigentlich bei Gott klar. Weil sonst wäre es keine Liebe von Gottes Augen her. Sie kommt von ihm direkt. Sie kann keine Bedingungen haben. Das ist Agape-Liebe. Lesen wir mal 1. Johannes 4, was das bedeutet. Da heißt es: Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Das Gleiche, was wir gerade im Johannes 3, Vers 16 gehört haben. Die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und das ist so. Das heißt, alles das, was wir an Liebe geben, Vergebung, Mitleid, Gutes wünschen, trösten, annehmen, ermutigen, dienen, ermahnen, Richtung geben, nah sein, vertraut sein und so weiter, das können wir am Ende nur, weil wir von Gott die Liebe bekommen haben, jeder. Und der Versuch, das ohne Gott zu meistern, der kann nur sehr unbefriedigend und gefährlich sein. Denn durch diese Liebe kannst du selbst lieben. Die Agape-Liebe ist auch unsere Identität als Menschen. Identität nochmal als Erklärung bedeutet, dass wir, steht im Duden, die Echtheit einer Person oder Sache, die völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird. So steht es im Duden, die Echtheit. Die völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird. Wie lässt sich diese Agape-Liebe am besten verdeutlichen? Weil, ne? Nochmal zu Bild, das ist auch ein wichtiges Thema. Wir denken oft, das haben wir schon längst verstanden. Ne? Sind ja alle schon 20 Jahre Christ oder so. Ja, ist ein wichtig, lohnt sich das Thema. Für mich lohnt es sich sehr. Am besten, glaube ich, lässt es sich vergleichen mit der Liebe der Eltern zu ihren Kindern. Denn egal, was du als Kind verbockst oder wie sehr du im Leben scheiterst, über die Liebe deiner Eltern kannst du dir im Normalfall, bei normalen Eltern Anführungszeichen, ne, immer sicher sein. Denn die Liebe der Eltern lässt dich niemals los. Um diesen Vergleich ein bisschen zu vertiefen, möchte ich mal die Liebe zwischen Jesus und seinem Vater genauer anschauen. Hier mal zwei Beispiele. Fangen wir bei Jesu Wirken an, als er sich taufen ließ. Matthäus 3, Vers 17, da heißt es, Jesus ließ sich taufen von Johannes, danach stieg er aus dem Wasser. Und siehe da, eine Stimme stieg aus dem Wasser und sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Auch eine bekannte Stelle. Ich habe heute viele bekannte Stellen. Aber, ja. Der Vater spricht zu seinem Sohn. Jesus hat viel Zeit im Gespräch mit seinem Vater verbracht. Doch nur diese wenigen Worte sind uns ja überliefert. Doch dieser Satz, dieser eine Satz, dieser eine kurze Satz, der spricht doch Bände. Was sagt Gott? Jesus ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich große Freude. Der Vater ruft in die Welt, schaut mal her, ich habe ein Kind, ein ganz, ganz liebes Kind, ein großartiges Kind, ich bin so stolz auf ihn, ich bin so glücklich, dass ich sein Vater bin, ich freue mich so sehr über Jesus. Das ist doch die Identität, die Jesus bei seinem Vater hat. Liebe und Freude kennzeichnen diese Beziehung zum Vater. Liebe und Freude, das ist das, was der Vater ausdrückt. Jahre später spricht Jesus, spricht nicht Jesus, sondern spricht der Vater wieder zu seinem Sohn. Und wir dürfen das wieder hören. Matthäus 17, Vers 5. Bei der Verklärung. Doch noch während er das sagte, glitt eine helle Wolke über sie, aus der eine Stimme zu ihnen sprach. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Hört auf ihn. Gott ist sich nicht zu schade, immer wieder das Gleiche zu sagen. Weil das wichtig ist. glaube, ja, es gibt nur drei Begebenheiten, wo wir Menschen die Stimme Gottes hören, und zweimal ist es identisch. Das ist doch ein sehr besonderer und intimer Einblick in diese Beziehung vom Vater zum Sohn. Und wenn der Vater zweimal betont, dass er ihn liebt und Freude an Jesus hat, dann zeigt das auch, wie vertrauensvoll und wie ermutigend diese Beziehung ist. Und es zeigt auch, dass Gott gerne Gefühle ausdrückt. Hätte so viel sagen können, ne? Ja, guck mal, was er für tolle Sachen macht und so Wunder und bla bla bla. Ich liebe ihn. Ich habe Freude an ihm. Das ist das, was dem Vater wichtig war, zu verkündigen. Das gilt ja, das spricht er ja zu uns. Und er bekennt seinen Sohn. Er bestätigt ihn. Er macht ihm Mut. Der Vater gibt dem Sohn eine Identität. Die Frage ist jetzt, welche Identität beschreibt dein Leben? Wenn du noch nicht gläubig bist oder dich noch zögerst, zauderst, sonst was, dann sehnst du dich doch danach, vollständig angenommen zu sein, perfekt geliebt zu werden. Dann sprech doch mit Menschen, bete. Lass dich fallen. Denn die ganze Gnade und der Heilige Geist möchte dich erneuern. So steht dir zur Verfügung. Und wenn du ein Jünger Jesu bist, hörst du dann auch die Stimme des Vaters? Und wenn, was sagt er? Sagt er auch, ich liebe dich, ich freue mich über dich? Wie geht es dir bei dem Gedanken? In den letzten 3 Tagen gab es viele Situationen, wo ich mich sehr geliebt gefühlt habe. Weil ich einfach erleben konnte, ja, wie alles so, weiß ich, wie er mir beisteht. Ne, auch, ja, in der Natur, wo ich alleine war, da war es, ja, sehr ermutigend. Eine weitere Stelle, die Christi Identität beschreibt, steht im Johannes 1, Vers 18. Da heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, seinem Herzen ganz nahe, heißt es auch in manchen Stellen, Übersetzung, der hat ihn kundgemacht. Das ist Jesus, in des Vaters Schoß. Kann es denn eine größere Nähe und Liebe geben, als in jemandem Schoß zu ruhen, wie ein Baby im Schoß seiner Mutter ruht? Jesu Beziehung zum Vater, die war ganz ohne Angst. Sehr vertraut und sehr, sehr innig. Und ist diese Liebe denn nur seinem Sohn vorenthalten? Könnte ja sein. Vater liebt seinen Sohn. In Johannes 16, Vers 27 heißt es, denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ja, es gibt viele andere Stellen dazu. Aber wie geht's dir? Also ich kann nur von mir berichten, dieser Gedanke, dass der Vater mich so unendlich liebt, fällt mir schwer. Von Natur aus bin ich jemand, der es alleine bewältigen möchte. Einfach los. Beim Laufen war das ja auch so eine Versuchung, ne? Schaff das schon, mach das schon, ne? Das ist Wahnsinn, das steckt so tief. Hilfe zu erfragen, das fällt mir schwer. Gestern habe ich es geschafft, da habe ich geklingelt und gesagt, ich brauche Wasser. Ich war wirklich durstig, sehr durstig. Ich hatte kein Wasser mehr. Es war gut zu fragen. Aber das ist echt, das ist Wahnsinn, wie schwer das für mich ist. Und das ist das Verhältnis zu Gott hat darunter auch sehr gelitten, weil ich es alleine schaffen will. Es geht dann um meine Taten, mehr als um die Beziehung, ne, noch was zu machen. Und dadurch füge ich mich selbst und auch uns als Gemeinde Schaden zu. Und das tut mir sehr leid. Das möchte ich nicht. Gott möchte eine Beziehung, mit mir Zeit verbringen. In dem Buch stand, das fand ich auch sehr bewegend, er möchte nicht der Erste in meinem Leben sein, sondern in allem der Erste sein. Das sind hehre Ziele, dachte ich. Doch ich möchte einfach mal kleine Schritte wagen. Das ist beim Laufen genauso. Egal wie langsam du gehst. Solange du gehst, geht's vorwärts. Aber es ist so gut, einfach da Gott zu vertrauen und zu sagen, Gott, ja. Weil Vertrauen hat ja so viel mit Loslassen zu tun. Ja. Viele fällt es vielleicht nicht schwer. Aber mir persönlich fällt es schon sehr schwer. Ja, was sind wir denn in Gottes Augen? Jesus ist Gottes Sohn und was ist unsere Identität? Das lesen wir in Galater 4, Vers 6 bis 7. Und weil ihr, was sind wir? Seine Kinder geworden sind, hat Gott euch den Geist seines Sohnes gegeben, ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seine Kinder gehört euch alles, was ihm gehört. Das ist meine Verheißung. Es gibt so viele ermutigende Stellen. Zu denen gibt es so viele Stellen, ne, sodass wir Kinder sind. Das ist ganz toll. Auch das Johannesevangelium ist da sehr voll von. Durch den Heiligen Geist haben wir die Kindschaft empfangen. Darin liegt unsere vollständige Identität. Echt geliebt sein. Echt geliebt sein ist nicht nur so ein Traum. Ja, könnte ja sein. Nein, das ist Realität. Bei Gott. Immer. Und dazu braucht es diesen Raum, damit wir das auch wahrnehmen. Weil Gott liebt. Egal. Die Sonne scheint immer. Aber wenn die Wolken da sind, liegt es nicht an der Sonne. Sondern es liegt an den Wolken. Und diesen Raum zu geben, die Liebe aufzunehmen, zuzulassen. Es ist gut, sich diesen Raum zu schenken. Deswegen, lass uns doch einfach jetzt mal versuchen, ich weiß nicht, ob das klappt, aber einfach mal zurücklehnen und anhand auch Bibelstellen die Liebe Gottes mal für sich in Anspruch zu nehmen. Es gibt da ein kleines Video zu. In dem Video wird von einem Liebesbrief von Gott die Rede. Damit ist natürlich die Bibel gemeint. Und da werden einige Bibelstellen genannt, die man mitlesen kann. Ich habe das Video genommen, wo es nicht gesprochen wird. Nur kurz anklicken. So, wenn es geht, können wir uns ja drauf gehen lassen. Ja, das sind doch bewegende Stellen, bewegende Gedanken. Und ich hoffe, es bewirkt was in uns allen. Und du möchtest Gottes Kind sein. Das reicht. Oder wie es in der Bibelstelle vorhin hieß, Galater 4. Doch lieber Diener. Das möchte doch keiner. Einfach Kind sein. Ohne ganzen Klimbim. Auch nicht die Sucht nach all dem Wissen. Weil es gibt eine schöne Stelle, die hat mich auch geschnitten. Im 1. Korinther. Jetzt geht es natürlich nicht. Ja. 1. Korinther 8, Vers 1b heißt es: Ihr meint, alle müssten sich eurer Erkenntnis anpassen. Wissen kann uns ein Gefühl von Wichtigkeit verleihen, doch nur die Liebe baut die Gemeinde wirklich auf. Nach Luther heißt es, die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Ich denke, wir brauchen diese Liebe mehr denn je. Meiner Meinung nach, also und ich bin daran beteiligt, geht es in der Gemeinde oft um diese Erkenntnis. Wir fallen an die wahre Lehre herum, was ja auch gut ist. Aber insgeheim spüre ich auch die Versuchung, ja, irgendwie das Gott damit gerecht zu machen, freundlich zu stimmen. Und was denkt ihr, was macht unser Vater? Ich denke, er schätzt unser Mühen. Doch er möchte doch so sehr, dass wir ihm einfach vertrauen und ihn zurücklieben, weil er uns auch die ganze Zeit liebt. So viel einfacher. Und da hatte ich eine Idee. Gott sagt, ich liebe dich. Das mag erstmal, ja, wie kann man das ausdrücken? Wie kann man sich daran erinnern? Hier. Ich liebe dich, Anja.
Sag Gott.
Ja, sag Gott. Ich liebe dich, Herbert. Na, ich liebe dich, Joachim. Ups, hab nicht ganz gepasst. Hier, reich dir rum. Und ja, es ist einfach eine gute Erinnerung. Ich weiß, nimmt es als Ermutigung. Denn die Grundlage für echtes Leben, die besteht doch in dem Glauben an Gottes Zusage, dass wir echt von ihm geliebt sind. Denn wie sollst du sonst echt sein? Echt stark sein oder echt zusammen sein, wenn du einfach die Liebe, die echte Liebe von Gott in deinem Leben nicht angenommen hast. Das geht nicht. Also wir haben ja Zeit, wenn wir nächste Woche echt sein haben von Herbert, da uns bestätigt zu wissen und zu sagen, ich bin geliebt und deswegen kann ich echt sein. Zum Abschluss möchte ich eine Stelle mit euch aus Lukas 22 anschauen, bei der Jesus angeklagt wurde. Was denkt ihr, die meisten wissen das vielleicht, aber was war denn der Anklagegrund, den die seine Ankläger, wollte ich schon sagen, die im Hohen Rat vor Jesus gebracht worden sind. Was war, woraufhin wurde er verurteilt? Lukas 22, lesen wir, 66 bis 71, da heißt es, gegen Tagesanbruch versammelten sich die führenden Männer des Volkes, sowie die obersten Priester und Schriftgelehrten. Jesus wurde diesem Hohen Rat vorgeführt. Und sie fragten ihn, sage uns, ob du der Christus bist. Doch er erwiderte, wenn ich es euch sagte, würdet ihr mir nicht glauben. Und wenn ich euch eine Frage stellte, würdet ihr mir nicht antworten. Aber bald kommt die Zeit, in der der Menschensohn zu Rechten des allmächtigen Gottes sitzen wird. Da riefen sie, dann behauptest du also, Gottes Sohn zu sein. Und er erwiderte, ihr sagt es selbst, ich bin es. Wozu brauchen wir dann noch Zeugen, schrien sie. Wir haben es ihn selbst sagen hören. Im nächsten Vers hieß es dann, sie schleppten ihn dann vor Pilatus. Es gibt hier zwei Anklagepunkte. Erstens, Jesus, du bist der Christus, der Messias. Und dann der zweite am Ende, Jesus, du bist Gottes Sohn. Beim ersten sind sie ja schon, ja, da hat Jesus nicht klar darauf geantwortet oder hat sich zumindest dann sich als Menschensohn bezeichnet. Aber beim zweiten reicht es ihnen aus, als er sagte, ich bin es. Er bestätigt seine Identität als Sohn. Darum geht's. Bist du der Sohn Gottes? Ja. Denn und das brachte diesen Hohen Rat so maßlos auf. Sie wollten ihn danach anschließend auf jeden Fall kreuzigen. Denn wie kann ein Mensch es wagen, sich Gott zum Vater zu machen? Darauf steht der Tod. Ist das nicht krass? Wie wichtig es dieser religiösen Macht war, dass Gott distanziert bleibt. Bloß nicht zu eng, bloß nicht zu nah, bloß nicht zu intim mit Gott werden, bloß keine Beziehung. Das ist eine große Gefahr. Und dann mit eben allen Regeln und Geboten landen sie sonst wo. Und ist es nicht auch grausam, also so unschuldig wie Jesus war, verurteilt zu werden, aber dann wird er beschuldigt wegen der Liebe zu seinem Vater, weil er Sohn ist. Das ist sein Anklagepunkt. Das ist eigentlich auch fast schon lächerlich. Das ist schon fast wie blanker Hohn. Und doch glaube ich, dass Jesus das auch irgendwo geholfen hat. Denn dafür angeklagt zu werden, Jesus würde für seine Liebe zum Vater, auch die Liebe zu uns natürlich, aber auch die Liebe zu seinem Vater, da würde er alles vergeben. Das würde er nie leugnen. Und diese Liebe reicht ja über sein Leben hinaus. Und die Menschen waren so blind. Sie konnten nicht erkennen, dass Jesus uns ja alle zu seinem Vater führen wollte. Hat er in Johannes 17 ja gebetet. Es gibt ganz viele Stellen dazu. Er will uns alle zu ihm führen. Jeder soll diese Liebe erfahren. Jeder soll ein Kind Gottes werden. Jeder. Jeder von uns. Das lesen wir auch in einer Stelle, die letzte Stelle. Achso, oder habe ich gar nicht mehr verstanden. 1. Johannes 3, Vers 1 heißt es, seht, wie viel Liebe unser himmlischer Vater, unser Vater, für uns hat, denn er erlaubt, dass wir seine Kinder genannt werden und das sind wir auch. Doch die Menschen, die zu dieser Welt gehören, kennen Gott nicht. Deshalb verstehen sie auch nicht, dass wir seine Kinder sind. Genauso, wie Jesus angeklagt worden ist. Genauso versteht die Welt nicht, dass wir Gottes Kinder sind. Und das ist so wichtig. Einmal, dass wir das annehmen und dass wir das glauben und dass wir darin leben und dass wir uns dazu auch bekennen können. Du bist ein Geliebter. Du bist eine Geliebte. Du darfst Kind sein. Die Liebe wird dich verändern. Und du brauchst vor Menschen keine Angst mehr zu haben, so wie Jesus keine Angst mehr hatte, als er vor seinen Peinigern stand. Amen.